You know what? This is too fucked up for me even to think about.
Shalom.
Ja, Salami. ja, was wollen wir sagen? In unserer allerersten Folge ist es schon um Tier gegangen, wenn ihr euch daran erinnern mögt.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an die krasseste Ratte der Welt.
Die Magawa.
Es bin nämlich nicht ich. Und zwar hat uns die Folge in ein weiteres Rabbit Hole hineingeschmissen, nämlich von Tieren, die aus Gründen an einem Krieg teilgenommen haben.
Und das ist das heutige Thema dieser Folge, nämlich Animal Warfare.
Der neueste Classic wird präsentiert immer noch von mir, dem Luca.
Und mir, dem Simon. Und somit herzlich willkommen zurück bei der neuen Folge von Fucked Up. Wir haben ein grosses Announcement für euch.
Und zwar erwartet euch diesen Sonntag schon das allererste Fucked Up Special.
Woo!
Yeah! Woo! Mikrofon übersteuert. Und zwar auf dem YouTube-Channel von Fucked Up. Dort heissen wir auch Fucked Up Show. Und ihr könnt jetzt schon mal präventiv reinfolgen und abonnieren und liken und subscriben. Wir machen nämlich dort auch Reels. Und wir haben bis jetzt etwa 2 Abonnenten. Und das wäre doch schön, dort noch ein paar mehr Leute zu sehen, weil euch erwartet dort exklusive Premium-Content. Jingle da einblenden. Jingle da ausblenden.
Top.
Professioneller Podcast.
Die erste Geschichte vom Tag führt uns zurück zum Zweiten Weltkrieg. Und im Iran hat ein kleiner Bub einen syrischen Braunbär gefunden, von der Mutter verloren. Er hat den aufgenommen und dort zuerst grossgezogen. Wie aber Krieg überall Not ins Land bringt, hat er dann den Braunbär 1942 mit polnischen Truppen gegen ein paar Konserven eingetauscht.
Ich denke, das wird jetzt eine richtig wholesome Geschichte.
Ja, es gibt dann schon ein Happy End. Bis dort hat aber der Bär leider auch müssen in den Krieg ziehen. Der Bär ist dann zu der 22. Transportdivision vom 2. Polnischen Armeekorps zugeteilt worden. Dort hat er dann auch seinen Namen bekommen, unter dem er heutzutage bekannt ist, nämlich Wojtek.
Stell dir vor, der Find droppt einfach so einen Bär mit einem Fallschirm über der Stadt. Es wäre einfach fertig.
Special Unit. Der Name Wojtek hat sogar auch noch eine Bedeutung. Im Polnischen steht das nämlich so ein bisschen für der, der den Krieg genießt, oder lächelnder Krieger.
Der Bär scheint wirklich ein recht zufriedenes Leben gelebt zu haben.
Ja, hat er auch, weil er ist dann halt unter grossem Kontakt zu Leuten obviously aufgewachsen und hat die mit der Zeit auch sehr geschätzt und wirklich den Kontakt gesucht. Er ist dann fast wie einer von den normalen Soldaten geworden und hat auch Wein und Bier und Zigaretten von den anderen Armeekörigen bekommen und die konsumiert.
Zigaretten? Der Bär, der Zigaretten smoked? Das war ein richtig sozialer Apex Predator. Ich werde also einen. Kennst du die russischen TikToks von Dude, die so mit Bären am Boxen sind und so?
Ja, und einfach so chillen.
Das war genau der gewesen.
Das ist eigentlich genau so etwas. Da sind es jetzt einfach Polen und nicht Russen, aber das ist ja geografisch relativ nah beieinander. Das kann man schon so durchgehen lassen. Die Beliebtheit, das hat aber auf Gegenseitigkeit beruht, weil nicht nur der Wojtek hat angefangen, die polnischen Truppen sehr gern zu haben, sondern natürlich auch umgekehrt. So ist er dann irgendwann zum einem offiziellen Armeemitglied wurde, hat dann auch sein Soldatenbüchli bekommen und den Rang Private.
Der Private Wojtek.
Private Wojtek mit seiner Dienstnummer, Soldatenbüchli und allem drum und dran.
Crazy. Es gibt ja auch in der Schweiz einen Militärkatz, den Brigadier Broccoli. Also ich glaube, die gibt es nicht mehr. Die Katze ist gestorben, aber das war auch eine Katze mit einem offiziellen Militärdienstrang. Das sind also nicht nur die crazy Polen damals gewesen.
Ja, so eine Katze hätte ich lieber als Vorgesetzte gehabt, als mein dazumaliger Hauptmörder in Chur.
Wobei ein Bär natürlich noch sicher anders krass gewesen wäre.
Der hätte zwar vielleicht auch noch ein bisschen härter durchgegriffen als ein Katz. Er hätte ja nur den Rang Private gehabt.
Ah, das stimmt.
Auf jeden Fall ist er dann zeitgleich, mit dem er offiziell das Armeemitglied worden ist, auf Italien stationiert worden. Dort hat er bei der Schlacht um Monte Cassino mitgewirkt und hat dort schwere Kisten mit Mörsergranaten getragen. Und war auch ein wertvolles Mitglied der Truppe gewesen. Weil der Wojtek, so ein Bar, ist schon relativ kräftig, hat alleine so viele Kisten können tragen wie sonst vier Männer. Und laut Erzählungen hat er kein einzige fallen lassen.
Das war ein krasser Bär.
Außerdem ist es ihm angeblich somehow mal gelungen, zu seiner militärischen Karriere einen arabischen Spion zu stellen. Wie ihm das genau gelungen ist, wird hier nicht weiter geschildert. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ja, überlasse ich mal euch.
Ich traue das dem voll und ganz zu.
Ja, vielleicht so ein bisschen angeschwipst, hat er dann mal mit dem arabischen Spion getrunken. Und der hat ihm dem aus Versehen erzählt, dass er ja dort eigentlich ein Spion ist.
Ja, das würdest du einem Bär lieber nicht erzählen.
Nee, vor allem nicht im Wojtek.
Nein.
Im Private Wojtek, excuse me. Auf jeden Fall hat der Wojtek dann das Ganze tatsächlich überlebt. Zu Ehre ist dann auch das Wappen von dieser Einheit, wo er zuteilt worden ist, zu einem Bär geändert wurde, wo so eine Munition hat. Das kann ich dir schnell zeigen, das sieht noch cute aus.
Boah, das ist jetzt aber das Mindeste. Wirklich so eine riesige Rakete, die er da nicht
urteilt. Ja, ist halt so ein Mörser.
Ja, der Mörserbär.
Ja, also so ein, wie nennt man das? Ein Mörser.
Mörsergranate.
Mörsergranate, genau.
Ja. Goes halt, hard.
Ist halt ein Mörsergranate, die er dort trägt. Ist ja auch ein big, strong boy, unser Wojtek.
Auf jeden Fall.
Das Lustige ist, er war tatsächlich nicht der einzige Bär, der in einem polnischen Bataillon tätig war. Es hat nämlich noch einen zweiten Bär gehabt, namens Michael oder wie auch immer der dann noch ausgesprochen worden ist. Die haben dann dort gedacht, so, hey, keine Ahnung, jetzt haben wir zwei Bären. Der Wojtek verhält sich zwar wie ein Mensch, aber hat die sicher auch gar nicht so einen Spielkamerad. Sie haben dann die beiden Bären zusammengetan, was leider nicht so gut funktioniert hat, weil die relativ eifersüchtig aufeinander waren um die Aufmerksamkeit der anderen.
Oh.
Und dann halt sich auch relativ viel gestritten haben. Und so ein Kampf zwischen zwei Grown-Ass-Bären ja, ist wahrscheinlich nicht etwas, was du in deinem Bataillon haben willst.
Nein, ist nicht optimal. Vor allem nicht in der Raucherpause.
Nein, wenn du dann schon mal deine Ziege mit dem Wojtek zusammen geniessen willst.
Und dann fängt er an schlägeln mit dem Michael.
Ja.
Oh, shit.
Aus dem Grund ist dann der Michael 1943 zu einem Zoo in Tel Aviv übergeben worden. Und der Pole hat im Gegenzug einen Affe bekommen.
Der ist dann auch ein Private geworden.
Nein, ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben. Wahrscheinlich einfach so ein bisschen für die Moral der Truppe.
Okay.
Der Wojtek ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit 3000 Soldaten im Armeelager Winfield Camp im schottischen Newton untergebracht worden und ist dann später im Zoo in Edinburgh übergeben worden, wo er dort noch seine letzten Jahre genossen hat.
Oh. Mit ein paar Ziggis hoffentlich noch auf Lager.
Vielleicht haben ein paar Besucher, ja. Kannst du auch mal so Essen kaufen, ja, um den Tieren geben. Dort sind es dann halt einfach anstatt Bärenfutter Bier und Ziggis für den Wojtek gewesen.
Kannst du mir ein Marlboro Rot spendieren oder so.
Hätte ich auch Freude.
Ja.
Auf jeden Fall ist dann der Wojtek dort aber dann halt auch irgendwann ist gestorben. Im Alter von 22 ist er im Dezember 1983 gestorben, hat bis dahin aber noch ein paar schöne restliche Jahre gehabt und ist als wahrscheinlich der bekannteste Bär in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs eingegangen.
Das ist jetzt doch noch recht wholesome geworden.
Ja.
Weiss man, wie alt die Bären normalerweise werden? Weil es nimmt jetzt doch noch Wunder, ob die ganzen Lungenbrötli da vielleicht noch ein bisschen seine Lebensspanne verkürzt haben.
Also in Gefangenschaft wird so ein syrischer Braunbär um die 30 Jahre alt.
Ja, dann doch ein bisschen.
Also ja, da Zigaretten, Alkohol. Man muss natürlich auch sagen, der Wojtek war im Krieg noch aktiv gewesen.
Das hat wahrscheinlich auch nicht geholfen.
Ja, kann man wahrscheinlich auch noch dazu rechnen. Von dem her, ja.
Schade.
Rest in peace, Wojtek.
Rest in peace, aber danke für die ganzen guten Memories. Wie schon mal angetönt, Katzen im Krieg, die gibt es auch. Die sind vielleicht nicht so funktionstüchtig wie Bären, wie wir jetzt sehen werden. Aber wir befinden uns jetzt im Kalten Krieg, in den 1960ern. Und zwar hat dort die CIA neue Wege entwickeln, wie man ihre Finde bzw. Sowjets ausspionieren und haben dann die grandiose Idee gehabt, Katzen als Spionen zu benutzen. Du denkst jetzt, wie kann man Katzen als Spion benutzen? Das ist ja nicht so, als ob die reden könnten oder sich
also grosse... Ich rede immer mit meiner Katze daheim.
Ja, aber ich glaube, der ist ziemlich egal, was du da am Rappen bist, bin ich ganz ehrlich.
Hey, nein. Tina, die lässt mir immer aufmerksam zu.
Solange sie Snacks bekommt.
Ja, maybe.
Auf jeden Fall hat das Spionageprojekt den Namen gehabt, Acoustic Kitty. Und zwar hätte die Acoustic Kitty den Kreml ausspionieren. Und man hat dann in einer sehr komplizierten und teuren Prozedur der Katze ein Mikrofon in den Hörkanal implantiert und dazu auch einen kleinen Radiotransmitter in den Schädel, dass die Daten nachher auch gerade schon gesendet werden.
Das klingt für mich so ein bisschen wie Early Days von dem Neuralink, wo jetzt der Elon Musk am machen ist, halt einfach für Katzen.
So, auch rein von der, wie erfolgreich das ist, sehe ich da kleine Überschneidungen. Auf jeden Fall hat man dann schnell gemerkt, die Katzen, die werden wahnsinnig schnell abgelenkt und laufen einfach davon, sobald sie Hunger haben.
Oh, wirklich? Auf das wäre jetzt nie gekommen.
Ja. Eben. Und dann hat man auch wieder in einer extrem komplizierten Prozedur müssen der Katze irgendwie den Hungertrieb abstellen. Und somehow haben die das auch hinbekommen. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat das Projekt schon 25 Millionen Dollar gekostet. Und zwar gibt es ein Interview jetzt von der BBC mit dem Victor Marchetti. Der war damals so ein CIA-Offizier, der an dem Projekt beteiligt war. Und der erzählt, wie das Projekt gelaufen ist. Und zwar hat die Acoustic Kitty ihre erste Mission sollen zwei Männer ablösen bei der sowjetischen Botschaft in Washington D.C. Und dann hat man tatsächlich die Katze mit dem implantierten Mikrofon genommen, hat sie dort ausgesetzt. Und innerhalb von weniger Sekunden ist die Katze von einem Taxi überfahren worden.
Ist das die einzige Katze gewesen, die sie ready gehabt haben?
Ja.
Great.
Ja. Und damit ist dann das Projekt Acoustic Kitty beendet gewesen.
Schade.
Es gibt verschiedene Berichte, verschiedene Aussagen dazu, wie das genau abgelaufen ist. Es gibt so einen CIA-Direktor, der hat dann einmal noch gesagt, dass mit Überfahren stimme ich nicht. Da kann man sich jetzt selber entscheiden, wenn man mehr glaubt, dem Dude, wo an dem Projekt selber beteiligt war oder halt einfach am Direktor von der CIA. Auf jeden Fall war es nicht erfolgreich und ein massiver Verlust von Geld.
Wer hätte es gedacht, dass so etwas nicht funktioniert?
So viel zu der Acoustic Kitty.
Dann kommen wir doch jetzt aber zu einem etwas erfolgreicheren Teil der US Army, nämlich zum United States Army Pigeon Service oder auch bekannt als Signal Pigeon Corps von der US Army. Ich glaube, den meisten sollte ja bekannt sein, dass Brieftuben oder so Informationstuben oder, wie wir auch mal hatten, Spiontuben gang und gäbe gewesen sind früher zum Nachrichten übermitteln. Was ich aber nicht realisiert habe, ist, wie fucking viel Tuben die US Army hat. 54'000 Kriegstuben.
Das sind viele.
Ja, das ist schon a lot. Hat auch seinen Zweck dahinter, weil logisch auch Funkstille und so muss man manchmal einhalten, um nicht entdeckt zu werden. Und da sind dann trotz der Technik immer noch Brieftuben zum Einsatz gekommen.
Weil Army Dude hätte 54'000 Tuben müssen ausbilden. Also wie geht das?
Also das Ausbilden ist nicht so schwierig tatsächlich. Das Ding bei Tuben ist, die haben einen recht krassen Homing-Instinkt. Also egal, wo du die absetzt, die finden immer wieder zurück. So funktionieren ja auch Taubenrennen zum Beispiel.
Ja, nur dass dann sich die eine oder andere im indischen Luftraum fährt.
Und dann für irgendwie ein halbes Jahr dort gefangen genommen wird.
Ja.
Aber das ist eine andere Story. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann lasst mal unsere erste Folge. Bei den War Pigeons ist es dann halt gleich, dass die den Truppen mitgeben werden. Und wenn die jetzt halt eine Nachricht zurück an den Stützpunkt schicken müssen, dann lernt ihr die einfach mit der Nachricht frei und dann findet die wieder halt in ihren Taubenschlag, wo die gross wurden. Sind. Jetzt, das Spezielle ist aber vor allem eine bestimmte Brieftube gewesen. Die hat schon den krassen Namen G.I. Joe.
Also wenn das nicht die krasseste Tube ever ist, dann weiß ich auch nicht.
Die hat sogar schon eine recht lange History gehabt, bevor sie ihre wichtigste Nachricht übergeben hat. Die ist nämlich schon in Nordafrika und in Italien zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zum Einsatz gekommen. Der wohl bedeutendste und auch berühmteste Einsatz von unserer Taube G.I. Joe war aber am 18. Oktober 1943. In einer kleinen italienischen Stadt namens Calvi Vecchia. Oder so ähnlich. Die Amerikaner wollten dort nämlich die Stadt einnehmen durch Unterstützung der britischen Armee mit Luftangriff. Der Amerikaner ist dann aber recht einfach gefallen, die Stadt einzunehmen, ohne grosse Gegenwehr von Militär und Zivilbevölkerung. Aber ja, die britische Armee hat ja dort immer noch Luftangriff durchführen. Jetzt hat man dort mit Funk keinen Kontakt zu den britischen Truppen bekommen. Und das war Time to Shine für G.I. Joe. Ihm ist nämlich noch eine Message angebunden worden, dass sie halt eben den Luftangriff bitte nicht machen sollen. Und G.I. Joe hat 30 Kilometer in nur 20 Minuten zurückgelegt und die britischen Truppen noch rechtzeitig können informieren, halt ja, die Stadt nicht wegzubomben.
Was war das für eine krasse Taube?
Ja, G.I. Joe.
Die war ja insane schnell.
Der Name sagt es ja schon. Der G.I. Joe. Oder G.I. Joe? Ich weiss das Gender nicht. Einfach ja, nochmal.
Hast du gerade Angst gehabt, die Taube misszugendern?
Vielleicht bin ich noch cancelled für das. Ich werde hier noch Karriere machen. Im G.I. Joe ist nach einer Rettung von über 100 Soldaten und tausenden Zivilisten zugeschrieben worden. Und wie die Magawa auch, hat dann er eine Kriegsauszeichnung bekommen, nämlich Dickin Medal für dir vom General Major Charles Catley. Und das ist die heroische Geschichte von der Taube G.I. Joe.
Hey, ich finde das aber ein schöner roter Faden, der sich da den Fakt ab durchzieht, von Tieren, die Medaillen erhalten.
Es haben aber nicht alle Tiere leider auch eine Auszeichnung bekommen, die im Krieg tätig waren.
Oh. Es ist ja wirklich verrückt, was für Weg die Menschen schon gefunden haben, um Tiere einzubauen, ihre eigenen Schlachten. Jetzt gibt es aber einen technischen Aspekt, den habe ich bis jetzt sehr wenig beachtet gesehen im Krieg, wo ich mich selber erstaunt bin, dass Menschen noch nicht öfters auf die Idee gekommen sind, auf das zurückzugreifen. Nämlich, dass gewisse Tiere hochexplosiv sind.
Also Tiere an sich, nicht ein Bomben,
ja,
ein Tier ist?
Ja, Tiere an sich.
Okay.
Das tönt jetzt zuerst mal vielleicht überraschend, aber ich kann das auch belegen. Nämlich mit einem Artikel aus dem Indianapolis Star vom 3. Januar 1910 auf Seite 1. Sehr ein ancient Artikel, den ich hier ausgegraben habe. Aber die Headline lautet folgendermaßen: Duck eats yeast, quacks, explodes, man loses eye.
Das klingt fast so ein bisschen wie so ein Gedicht. Es hat ein bisschen
etwas Poetisches.
Ja, ein Haiku, genau. Das Wort habe ich gesucht.
Ja, und ich möchte jetzt den Artikel aus dem Englisch übersetzt vorlesen. Des Moines, Iowa. Heute Morgen ereignete sich der seltsamste Unfall in der lokalen Geschichte, als Radamanthus, eine Ente, die auf der jüngsten Geflügelschau in Iowa einen Preis gewann, in mehrere hundert Teile explodierte, von denen eines Silas Perkins ins Auge traf und ihm das Augenlicht nahm. Die Ursache der Explosion war das Essen von Hefe, die in einer Pfanne auf der hinteren Veranda platziert wurde und die Ente, die einen Sonntagsmorgenspaziergang unternahm, in Versuchung führte. Als Herr Perkins von der Kirche zurückkam, fand er seine Preisente in einem einigermaßen guten Zustand vor. Verräterische Markierungen rund um die Hefepfanne gaben ihm aber Aufschluss. Er wollte gerade den Vogel aufheben, als dieser quakte und mit einem lauten Knall explodierte. Mr. Perkins rannte ins Haus, beide Hände über ein Auge haltend. Ein Chirurg wurde gerufen, der feststellte, dass der Augapfel von einem Fragment fliegender Ente durchdrungen worden war und keine Hoffnung mehr auf eine Rettung der Optik bestand.
Das wäre doch auch mal etwas, anstatt irgendwie so Katzen trainieren, einfach so hunderte von Enten
mit Hefefüttern.
Hefefüttern und so aus dem Flugzeug rühren.
Uiuiui. Also ähnliche Geschichten haben sich tatsächlich ereignet, dazu aber mehr später. Enten sind nämlich nicht die einzige Lebensform, die hochexplosiv sind. So nämlich auch Krotten. Das hast du wahrscheinlich nicht gewusst.
Hey, doch logisch. Das weiss man doch, so Sachen.
Und zwar hat da ein Vorfall internationale Berichterstattung auf sich gezogen. Und zwar in Altona, Hamburg. Und zwar sind dort während einer Nacht tausende Krotten aus einem Tümpel an Land gekrochen und explodiert. Also legit explodiert. Komplett. Und der deutsche Konservationalist, der Werner Smolnik, beschreibt, wie nachher wirklich die Eingeweide von diesen Fröschen bis zu einem Meter hoch durch die Luft fliegen. Und das hat die Wissenschaft vor ein sehr, sehr grosses Rätsel gestellt. Warum fangen plötzlich alle Krotten in dem Teich an explodieren? Und zwar immer so, in der Nacht ist es passiert, dass die an Land gekrochen sind, sich aufgebläht haben, auf das 3,5-fache von ihrer Größe und dann sind sie einfach geplatzt.
Haben da irgendwelche Menschen noch Damage davon genommen?
Da hat es niemand sein Auge verloren. Der Park ist dann relativ schnell abgesperrt worden für die Öffentlichkeit.
Verständlich.
Ja, das willst du nicht haben auf dem Spaziergang. Der Teich ist dann auch in den internationalen Medien genicknamed worden als Tümpel des Todes. Und es hat eine recht lange Berichtsserie darüber gegeben von Wissenschaftlern, die sich eben darüber streiten, warum jetzt genau die Krotten angefangen haben zu explodieren. Und der Berliner Tierarzt, der Franz Mutschmann, hat eine Autopsie an diesen Fröschen durchgeführt. Und er hat eine spannende Theorie gehabt. Und zwar hat es dort in der Nähe von dem Teich auch Kreienschwärme gegeben. Und Kreien, die haben scheinbar extrem gern Froschleber. Und er hat geglaubt, dass nachher die Kreien die Frösche angegriffen haben. Und die Krotte, das ist wirklich so ein Verteidigungsmechanismus, die bläht sich so auf. Aber zu dem, falls dann eine Kreie tatsächlich schon ein Loch in die reingepikst hat und die Leber rausgesnackt hat, dann würden irgendwie die inneren Blutgefäße zerreissen und darum der Frosch explodieren. Die Theorie ist aber nicht sehr plausibel, wenn man Ornithologen fragt. Die haben das Gefühl, das würden die Kreien nie machen und die würden auch einfach den Frosch ganz fressen, so, nicht nur ihre Leber, auch wenn sie die besonders gerne haben. Und dass das so in Massen passiert, aber nur bei diesem spezifischen Teich, haben sie auch nicht plausibel gefunden. Eine andere Theorie war, dass irgendeine seltene Pilzkrankheit dort ausgebrochen ist, weil das Abwasser von so einer Pferderennbahn ist in das Wasser dort reingeflossen. Und das Institut für Hygiene und Gesundheit schreibt in ihrem Jahresbericht von 2005, dass das Krottenmassaker noch nicht befriedigend gelöst hätte werden können.
Also ein unsolved mystery haben wir hier.
Auf jeden Fall. Wir behalten euch updated, falls neue Erkenntnisse rauskommen.
Ist das denn immer noch am passieren, dass die Krotten explodieren?
Nein, das ist wirklich nur dort ein Weile lang passiert. Und die Krotten, also die haben dann irgendwann aufgehört explodieren. Und haben sich dort weiter vermehrt. Und die sind also alle ausgestorben, effektiv. Aber sonst hat man das Phänomen so nicht mehr beobachtet. Aber ja, Militär, write that down. Krotten können explodieren. Vielleicht verliert auch da mal noch der ein oder andere ein Auge dabei. Jetzt. Wir sind immer noch bei explodierenden Tieren.
Wie viele Tiere können nicht eigentlich noch explodieren?
Nicht mehr viel mehr. Vor allem bei den nächsten Tieren, die sind nicht von selber explodiert. Gehen wir wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg. Dort hat man ganz viele spannende Methoden gesucht, wie man kann für Chaos und Zerstörung sorgen, immer wieder auch mit Viechern. Und zwar hat dort ein Mann namens Lytle S. Adams die Bat-Bomb erfunden. Bat-Bomb, Fledermausbombe, erklärt sich, glaube ich, von selber. Ich erzähle dir jetzt etwas, wie das zustande gekommen ist. Und zwar war er ein Bekannter von der damaligen First Lady, der Eleanor Roosevelt. Und er hat darum auch Kontakt gehabt zum Weißen Haus. Zu dem Zeitpunkt, das war gerade ein Monat nach Pearl Harbor, haben ganz viele Bürger das Gefühl gehabt, sie haben grandiose Ideen, wie man da jetzt neue Waffen könnte entwickeln und um den Krieg gewinnen. Und haben das als Weiße Haus geschickt. Und das meiste davon war völliger Trash. Er war aber auch einer von denen, der das Gefühl hatte, er hat eine grandiose Idee und hat darum auch in einem Brief das Konzept vorgeschlagen. Und zwar hat er gewusst, dass in Tokio eigentlich praktisch die ganze Stadt aus Holz gebaut ist und nicht aus Beton oder so. Das heisst, es war hochgradig brennbar gewesen und die Amis haben dort schon so Brandbomben benutzt. Aber er hat das Gefühl gehabt, seine Idee ist sehr viel effektiver als das. Und zwar hat er irgendwann mal auch bei einem Arbeitsspaziergang Fledermäuse beobachtet und hat dann das Gefühl gehabt, wenn man einfach einen Container dort abdroppt mit Tausenden von Fledermäusen, alle mit so einer kleinen Brandbombe dran, dann fliegen die bei Dämmerung raus und fackeln ganz Tokio ab. Und er, das habe ich wirklich sehr interessant gefunden, wenn man den Aufsatz von ihm an den Präsidenten liest, er ist ein sehr grosser Fledermaus-Hater. Also alles andere würde einem ja auch erstaunen mit so einer Idee. Aber er argumentiert, dass Fledermäuse, Zitat, die niedrigste Lebensform sind und dass, Zitat, die Gründe für ihre Erschaffung bis heute ungeklärt sind.
Das klingt so ein bisschen wie der Villain-Arc von irgendeinem Batman-Antagonist.
Ja, also er war einfach der Joker gewesen. Er hatte wirklich ein riesiges Fledermaus-Trauma gehabt.
Aber wieso? Was haben die ihm denn gemacht?
Ich weiss es nicht. Es geht sogar noch weiter. Er schreibt in dem Brief, Gott habe die Tiere nur für diese Stunde erschaffen, zum Zitat, ihren Teil zu einem Plan von einer freien menschlichen Existenz beizutragen und jeden Versuch von denen zu vereiteln, die es wagen, unsere Lebensweise zu entweihen.
Also das klingt schon recht so villainmäßig.
Es ist unglaublich, der Typ ist wirklich so ein Superhero-Villain. Der ist crazy drauf gewesen. Wir haben jetzt wahrscheinlich so die Einschätzung, der Dude, der hat ein bisschen einen leichten Schaden.
Maybe. Ja. Probably.
Der Roosevelt hingegen, der soll original gesagt haben, this man is no nut. Es klingt wie eine perfekt verrückte Idee, sie gibt aber einen Blick wert.
Also on paper macht es auch halbwegs Sinn. Also ich sehe, von wo das die Idee kommt.
Ja.
Könnte besser funktionieren als Acoustic Kitty schon mal.
Das stimmt. Der Roosevelt hat dann wirklich das grüne Licht für das Projekt gegeben. Und die Bombe hat er dann von der Air Force entwickeln lassen und hat den Adams ein Team zusammenstellen lassen. Und mit dabei dem Team sind unter anderem ein Tierforscher namens Jack von Bloker gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Aus irgendeinem Grund der Spaghetti-Western-Filmstar Tim Holt. Ja. Ein Ex-Gangster auch noch. Und ein Hotelmanager und einfach ganz viel random Gustis. Keine Ahnung, was die zu dem Projekt beigetragen haben. Der Jack von Bloker, also der eine von diesen Wissenschaftlern, die diese Bomben mitgeschafft haben, der hat sich selber als Fledermaus-Liebhaber bezeichnet. Man hat ihn dann darum einmal in einem Interview noch gefragt, ob es ihm nie in Sinn gekommen ist, die Moral davon oder auch die ökologischen Konsequenzen davon zu hinterfragen, Millionen von Fledermäusen zu opfern. Er sagt, dass sie ihm nicht in den Sinn kommen.
He's no nut as well.
Man hat sich dann entschieden, bei der Fledermaussorte für die mexikanische Bulldog-Fledermaus.
Wer kennt sie nicht?
Das sind ganz, ganz kleine Fledermäuse. Die sind auch nur etwa 14 Gramm schwer. Also extrem leicht. Und die hat man dann einfach wirklich eingesammelt in so Nationalparks. Und man hat, um die zu transportieren, hat man die müssen kühlen, damit sie das Gefühl haben, ah geil, ich mache jetzt Winterschlaf. Das heisst, man hat nachher wirklich so die Eiswürfelpelter genommen und die Fledermäuse in die Dinger reingetan und hat sie dort gekühlt aufbewahrt, damit sie im Winterschlaf geblieben sind. Und eine Fledermaus, die hat zwischen 15 und 18 Gramm Napalm können transportieren. Also die sind auch recht strong gewesen, so für ihr eigenes, mehr als ihr eigenes Körpergewicht können tragen. Und man hat dann das Napalm in so Zellulosepelter an denen angeleimt. Dann hat man wirklich die Bad Bomb entwickeln lassen. Das war nachher so ein 1,5 Meter langes Teil. Es also war wirklich wie so eine riesige Bombe. Und dann hat es dort innen so Pelter gehabt. Und in einer Bombe haben 1040 Fledermäuse Platz gehabt.
Das sind noch Lot.
Das sind recht viele. Alle mit Napalm angeklebt, oder? Und die Idee war dann, dass man die Bad Bomb auch über Japan abgeworfen hat. Und dann hat sich in der Luft ein Fallschirm geöffnet und auf der Seite wären wie so die Seitenwände abgegangen. Das heisst, dann hat man die Bedämmerung abgeworfen und all die Fledermäuse wären dann rausgeschwärmt, weil dann wären sie aktiv, oder? Und dann hätten sie sich irgendwo eingenistet in Tokio, irgendwo bei diesen Holzhäusern und alles wäre abgefackelt. Dann hat man das Ganze natürlich noch testen müssen. Dann hat man das auch gemacht auf der Airbase vom Carlsbad Army Airfield in New Mexico. Schon dort, wo man die Tests gemacht hat, ist den Leuten aufgefallen, die Fledermäuse überstehen das nicht alle ganz gut. Die meisten fallen einfach so wie Stein vom Himmel runter. Auf jeden Fall ist es dann dort einmal noch ein bisschen mehr eskaliert. Und zwar ist am 15. Mai 1943 die Airbase in Brand gesetzt worden, weil die Fledermäuse aus Versehen frei geworden sind und sich unter einem Treibstofftank eingenistet haben. You see where this is going.
Ja.
Das heisst, sie haben nachher die Airbase abgefackelt und spätestens dann haben die Air Force keine Lust mehr auf das Projekt und dann haben sie es der Navy abgegeben.
Ja, das ist schon so ein bisschen Wasser. Das klingt sicher.
Die Navy hat das Projekt dann Project X-Ray umbenannt, haben es dann aber auch recht schnell weitergegeben als Marine Corps in Kalifornien. Und dann hat man wirklich nochmal einen letzten Test gemacht. Und Amis, die haben so eine japanische Stadt nachgebaut, in der Nähe von Utah, wo sie andere Waffentests durchgeführt haben. Und dort ist der Test tatsächlich extrem erfolgreich gewesen. Also ja, eben abgesehen davon, dass sie dabei, ich weiß auch nicht, wie viele tausend Fledermäuse gekillt haben, die haben das Zeug wirklich abbrennt. Und es sei bis zu 10-mal effektiver gewesen als die bisherigen Brandbomben, die die damals hatten.
Dann stellt sich mir jetzt die Frage, wieso gibt es denn Tokio noch?
Ja, dazu gibt es mehrere Gründe. Einerseits hat der Flottenadmiral Ernest J. King das Programm abbrechen lassen, wo er nämlich gehört hat, dass es erst in der Mitte von 1945 einsetzbar sein wird. Es ist dann halt auch nie eingesetzt worden, weil so um die andere Zeit herum haben nämlich die USA noch eine andere Waffe entwickelt, die dann doch noch mal ein bisschen effektiver war als die Bad Bomb. Und darum ist die dann auch gar nie eingesetzt worden. Understandable.
Bad Bomb hätte aber sicher auch einen coolen Film gegeben.
Meinst du, hätte man sie jetzt wirklich eingesetzt, einen Dokumentarfilm oder einfach den Entstehung von der Bad Bomb? So?
Also schon mit den Entstehung noch.
Ja, gerade jetzt mit dem Team aus Gangster und Schauspieler und einfach die trümmelige Truppe, die da mit dieser Idee dahergekommen ist. Es ist leider keine Erfolgsgeschichte. Also leider. Ich will jetzt nicht sagen, leider haben die keine Japaner dort im Boden brennt. So.
Nein,
aber,
so schade, Mann.
Aber das hat wirklich einen recht guten Film gegeben. So ein bisschen Suicide Squad-mässig, ja. Schreibt uns doch eure Ideen, welche Viecher man noch im Krieg sollte einsetzen. Wir sind gespannt.
Oder was für Tiere schon vor euren Augen einfach plötzlich explodiert sind.
Oder welche Tiere in euren Augen einfach Gottes niedrigste Kreatur sind.
Luca.
Hallo. Wird das jetzt Tradition, dass du mich da jede Folge roastest?
Jede zweite,
okay. Ja, mein Mäntel braucht wirklich eine Aufpause nach dieser Woche.
Ich hoffe, ihr daheim habt eine bessere Woche gehabt als der Luca. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace out.
Gute Woche. Ciao.
Mein Geschenk des Todes.